Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wer Angelika Klössendorfs Mädchentrilogie gelesen hat, der kennt die Figuren und Motive, um die es auch in ihrem neuen Buch geht. Risse heißt es, und wieder begegnet man dem Mädchen in seiner Armut und Verwahrlosung. Man trifft die sadistische Mutter, den alkoholkranken Vater. Es sind Szenen, Erzählungen, die in gewisser Weise vor 20 Jahren in dem Band Aus allen Himmeln erschienen sind. Der wird auch anfangs erwähnt, aber jetzt werden diese Texte von anderen Texten flankiert und begleitet. Die sind kursiv gesetzt und kommentieren das, was man gerade gelesen hat. Und ich bin wirklich gespannt, wie das entstanden ist. Hallo Angelika Klössendorf, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Als wir uns das letzte Mal miteinander unterhalten haben, da ging es um Ihren Roman 34. September. Das war so ein Dorfroman, würde ich mal ein bisschen flapsig sagen, der bis ins Totenreich hineinführte und auch ein bisschen weg von der Mädchenwelt. Deshalb habe ich mich als erstes gefragt, was hat Sie denn jetzt dahin zurückgeführt?
Also der eigentliche Grund ist der Tod meiner Mutter gewesen. Die Erzählung aus dem Jahr 2004 hatte ich geschrieben und ich hatte 30 Jahre keinen Kontakt mit meiner Mutter und sie rief dann an, um mir auch zum Geburtstag zu gratulieren und sagte, jetzt wirst du auch alt. Das war ihr Kommentar zu meinem Geburtstag. Und dann hatte sie wohl das Buch gelesen und hat gesagt, du hast gelogen damals und du hast in diesem Buch gelogen und du lügst auch immer. Und als sie dann gestorben war, habe ich gedacht, ich muss das, was ich in den Erzählungen geschrieben habe, und was ich ausgelassen habe, nochmal in einer schmerzhaften Selbstbefragung Revue passieren lassen. Und habe Dinge geschrieben, und die ich damals nicht habe schreiben können.
Diese Leerstellen heißt es einmal. Es gibt Leerstellen, die ich bis heute nicht zu betreten wagte. Aber dann haben Sie sich ja jetzt doch getraut. Und es gibt eben, wie ich schon sagte, diese kursiv gesetzten Erzählstellen nach den Erzählungen. Da merkt man, da ist jetzt was anders. Da schaut jemand quasi von heute aus auf diese Art des Erzählens und Erinnerns auch. Wer ist das eigentlich? Sind das 1:1 Sie?
Das bin ja nie 1:1 ich. Das sind ja das ist ja eine literarische Bearbeitung, die im Rahmen einer autofiktionalen Selbstinspektion entstanden ist. Und deswegen am Ende einer Lesung, wenn ich gefragt werde, ob ich 1:1 ich das bin, die das vorgelesen hat, dann sage ich, mein Vater hätte auch ein Bäcker sein können, ich hätte 20 Geschwister haben können. Natürlich ist es autofiktional und natürlich bin ich es, und trotzdem ist das Ich eine andere oder ein anderer natürlich, weil es kommt mir vor allen Dingen darauf an, eine Sprache zu entwickeln, die das Mädchen aus einem Rahmen heraushebt und lesbar macht.
Ist das nicht überhaupt eigentlich eine absurde Vorstellung, dass es das geben könnte, 1:1 zu erzählen? Also das ist ja bei dieser ganzen Autofiktionsdebatte, finde ich, immer eigentlich fast absurd lustig, weil das könnte ja gar nicht gehen. Die Erinnerung ist ja keine Dokumentation. Ja.
Also das deswegen Knausgard hatte das mal gesagt, er würde sich 1:1 erinnern. Das ist natürlich, dann ist er ein genialer Lügner, weil das geht gar nicht. Weil über die Jahre setzen sich Schichten auf die Erinnerung. Also schon unser Gespräch heute, 5 Minuten später, wäre das schon autofiktional, weil wir das gar nicht wiedergeben können. Sie erleben etwas ganz anderes als ich. Also wir sind zwei verschiedene Menschen. Und so ist es natürlich auch mit der Erinnerung. Schon am nächsten Tag legt sich auf die Erinnerung, vielleicht ist das Wetter anders, 5 Jahre später legt sich auf die Erinnerung, weil ein anderer die genau dieselbe Erinnerung erzählt aus einer anderen Perspektive, und dann entwickelt sich der Mensch ja auch weiter. Also der hat eine ganz andere Beobachtung von oben, von anderen Perspektiven, und berichtet anders dann darüber.
Aber was ich mich schon gefragt habe, auch als ich das jetzt wieder gelesen habe bei Ihnen, das geht einem ja sehr nah, da geht es ja um so ganz tiefe, oft auch quälende Erfahrungen und Erlebnisse, um Machtmissbrauch, aber eben auch um Scham und Schuld. Und da habe ich schon gedacht, ist das eigentlich vielleicht der Kern des autofiktionalen Erzählens? Weil da geht es ja doch sehr oft um so Schuldgefühle und Scham.
Ja, mit Scham ist eine große Sache. Auch als das Buch fertig war, habe ich eigentlich selbst über mein eigenes Schreiben Scham empfunden. Die Vorstellung eines schambefreiten Schreibens wäre natürlich, wenn ich wüsste, das Buch, mich würde niemand kennen, sagen wir mal so. Also ich könnte mir vorstellen, also meine Glücksempfindung als Schriftstellerin wäre, wie Pynchon zu leben, also den niemand kennt. Und ich glaube, der taucht einmal auf bei den Simpsons mit einer Papiertüte über den Kopf. Und das ist ja was Großartiges. Mehr gibt's nicht als noch ein kleines Foto, als er in der Uni war. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr anstrengend. Das ist ja dann eine Marke geworden, immer sich verstecken zu müssen. Und dann steht mein Schreiben natürlich im großen Widerspruch. Ich bin so offen und habe eigentlich den Wunsch, nicht sichtbar zu sein. Also nur mein Buch sprechen zu lassen oder lesen zu lassen.
Ich habe auch gedacht, das hat auch eben was Selbstbefragendes, natürlich ja diese Kommentarstellen, die Sie da machen, ob es auch eben darum ging. Das könnte man auch als Poetikvorlesung veröffentlichen, dachte ich.
Ja, das war eine sehr schmerzhafte Selbstbefragung, die ich natürlich auch versucht habe, poetisch anzugehen. Und die wäre das hatten wir ja gerade besprochen, vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen, weil ich ja da diesen klaren Text geschrieben habe. Und vor 10 Jahren wäre sie nochmal anders ausgefallen. Und jetzt, nach dem Tod meiner Mutter, hat da eine Art Befreiung des Schreibens auch stattgefunden.
Und ist denn dieses, wenn Sie sagen, das hängt doch so nah auch eben mit einem biografischen Erlebnis, also mit dem Tod der Mutter zusammen, da fällt mir wieder, wie schon ein paar Mal, der Ralf Rothmann ein, der ja auch in seinem letzten Buch sich mit seiner Mutter beschäftigt hat und der dann hier im Gespräch zu mir sagte, er mochte die Mutter eigentlich nie, weil die auch so brutal war. Und durch das Buch wäre dann aber so ein, werde ich nie vergessen, Glutstrom der Liebe plötzlich in seinem Herzen gewesen. Und das wäre eigentlich eine ganz überraschende Erfahrung für ihn gewesen. Geht das, dass man sich quasi mit den Toten noch versöhnt?
Nein, der Glutstrom war bestimmt bei mir schon erkaltet. Und ich habe ja meine Mutter 2 Jahre vor ihrem Tod dann noch gesehen und habe sie auch hinüber begleitet. Also ich habe ihr Sterben auch begleitet und ich habe ihr verziehen, obwohl sie sich nicht geändert hat. Also sie war immer noch böse. Ich hatte sie ja in meinem Buch auch gefragt, warum bist du eigentlich so böse? Das war, nachdem wir telefoniert hatten und sie sagte zu mir, ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie toll die Sendung Let's Dance ist. Ich bin völlig verrückt danach. Ich bin so verrückt wie Eichmann nach den Juden.
Ja, das ist eine schlimme Stelle in dem Text.
Das war eine sehr schlimme Stelle. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie so böse ist, ob sie überhaupt ein Bewusstsein ihrer Emotionen hat. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ich weiß es doch nicht, ich weiß es nicht. Und dieses Ich weiß es nicht hat irgendwie bei mir fast Ekelgefühle hervorgerufen, weil man kann nicht 80 Jahre alt werden und so gar nichts über sich wissen. Und als sie dann gestorben ist, habe ich getrauert. Und das empfand ich als eine sehr schöne Emotion und muss aber dazu sagen, das Gefühl der Trauer mir fast größere Freude oder Erfüllung gegeben hat als die Trauer selbst.
Das ist die Mutter, aber in dem Buch kommt ja jetzt auch der Vater häufig vor. Der ist ja ein schlimmer Trinker, ein Heiratsschwindler oder Vergewaltiger, heißt es auch in einer Erzählung. Aber er ist auch ein begeisterter Geschichtenerzähler, wie das Mädchen ja auch. Die erzählen ja alle ständig Geschichten und Lügen. Ist das denn der Kern ihres Schreibens?
Das könnte man als einen Kern durchaus ausmachen. Also dieser Vater, der hat ja in dem Mädchen, als das Mädchen in den Keller gesperrt wurde, hat sie da seine Kriminalgeschichten gefunden und hat sie gelesen. Auf der anderen Seite war er Heiratsschwindler. Er hat gemalt und das ist natürlich auch mit einer großen Fantasie verbunden. Also auch wenn die Fantasie kriminell ist, ist es ja eine Fantasie. Und das war, und dann hat er auch, wie das Mädchen, er hat viel gelesen und von den Welten erzählt, ob das nur Lügen waren oder Wahrheiten, spielt ja gar keine Rolle, aber das war die Initiation durchaus für das Mädchen, um später vielleicht, also eine der, um später auch selber Schriftstellerin zu werden.
Also Lesen und Schreiben als Rettungsanker.
Ja, also wenn es das Lesen nicht gegeben hätte für das Mädchen, dann wäre das Mädchen nicht so unbeschadet aus dem Leben und vor allen Dingen nicht aus meinen Romanen herausgekommen. Das war wirklich wichtig, weil sie hat ja keine moralische Instanz gehabt. Also weder Vater noch Mutter haben ihr irgendwelche Werte mitgegeben. Und deshalb waren die Bücher, Märchen, Romane, alles, was ihr unter die Finger kam, das war natürlich ein moralischer, abenteuerlicher Kompass. Und sie hat in diesen Büchern auch gesehen, das könnte auch aus mir werden, weil gerade wie Ditte Menschenkind von alle, also Nöxe geschrieben, da geht es um ein Waisenkind, das dann auch wieder herausfindet.
Und haben Sie denn jetzt durch diese, sage ich mal, mir kam das auch so ein bisschen vor wie Maler, manchmal so ein Bild nochmal übermalen, durch diese Arbeit an diesen Erzählungen, durch dieses Durchdringen nochmal der ganzen Autofiktionsthematik, auch was abgeschlossen? Kommt jetzt was anderes?
Also ich denke, dass ich abgeschlossen habe, auf jeden Fall mit dem Autofiktionalen, weil es auch... Es ist die schmerzhaftere Arbeit für mich. Also das Buch davor, 34. September, hat große Freude gemacht und war keinerlei schmerzhaft. Aber deswegen, schon aus diesem Grund, um mir diese Freude zu erhalten, sitze ich an einem neuen Buch. Aber natürlich kommen auch immer wieder autofiktionale Begebenheiten herein. Das ist ja ein großer Fundus, von dem wir Schriftsteller auch schöpfen. Und manchmal kann man in dem Nicht-Autofiktionalen sein Ich viel mehr offenlegen und sichtbar machen, ohne dass jemand weiß, dass das Ich gemeint ist.
Angelika Klüssendorf, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Und das neue Buch von Angelika Klüssendorf trägt den Titel Risse und ist beim Piper Verlag erschienen. Es hat 176 Seiten und kostet 22 Euro.